Ich war noch keine ganze 15 Jahre alt, da hörte ich eine Schallplatte mit verschiedenen klassischen Stücken, die meine Mutter erworben hatte. Und auf dieser Schallplatte war eben auch dieser Choral von Bach, Jesus bleibet meine Freude. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da hat es mich regelrecht gerissen. Es ist eine wunderschöne Melodie. Bach ist natürlich großartig, das ist überhaupt kein Thema und gar keine Frage. Aber mindestens für mich persönlich ist dieses Jesus bleibet meine Freude eine der großartigsten musikalischen Schöpfungen von Johann Sebastian Bach. Eine wunderschöne, eine unglaublich schöne Musik, so empfinde ich es zumindest. Und das noch zu einem wirklich überragenden Text. Jesus bleibet meine Freude. Vorneweg vor der Predigt eine kleine Anekdote über einen, der, das nehme ich zumindest mal stark an, dieses sehr bekannte Musikstück Jesus bleibet meine Freude auch in seiner Musikerlaufbahn dirigiert hat. Die Rede ist vom Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Ist bereits lange tot, in den 50er Jahren gestorben. Er war der Vorgänger Herbert von Karajans im Amt des Chefs der Berliner Philharmoniker. Und dieser Wilhelm Furtwängler hat aber nun eben nicht nur in Berlin Konzerte gegeben, sondern durchaus auch in Wien. So, und da gibt es nun folgende nette Anekdote von ihm. In Wien verschlief nämlich Wilhelm Furtwängler einmal den Beginn eines philharmonischen Nachmittagskonzerts. Peinlich. 10 Minuten zu spät eilte er mit großen Schritten die Treppe zum Konzertsaal hinauf und überholte dabei eine ältere Dame, die ihn besorgt fragte, ja, hat denn dieses Konzert schon begonnen? Eilig rief Furtwängler zurück, ja, schon vor 10 Minuten. Also, wir haben es immerhin nicht verschlafen, ihr seid da, ich bin auch da. Ein Projekt ist etwas, was einen definierten Anfang und ein definiertes Ende hat. Und mit einem Projekt versucht man natürlich, ein gewisses Ziel zu erreichen. Gerade in meiner Branche wird sehr viel von Projekten gesprochen. Zum Beispiel, wenn ein neuer Server, also ein neues leistungsfähiges Computersystem in ein bereits bestehendes Computersystem integriert werden muss. Und dass dieses neue System nun in vollem Umfang läuft und seine User bedient mit Applikationen, mit Rechenergebnissen. Das ist das Ziel eines Projektes und natürlich erreicht man das nicht auf einen Schlag, ja, wie man auch nicht auf einem Berg steigt in nur einem Schritt, sondern da gibt es einfach viele Schritte. Der Computer muss überhaupt erst einmal angeliefert sein, dann müssen Netzwerkverbindungen zur Verfügung gestellt sein, dann müssen Lizenzen für die Software vorhanden sein. Und diese Zwischenschritte bezeichnet man im Projektmanagement gern als Meilensteine, als entscheidende Zwischenschritte. Warum erzähle ich euch das heute? Nun, schlicht und ergreifend deswegen, weil wir heute Christi Himmelfahrt begehen und mit diesem Gottesdienst, diesem Ereignis gedenken. Und ich meine schon, dass es gerechtfertigt ist, von diesem Ereignis im Sinne einer modernen Projektmanagementsprache von einem Meilenstein in Gottes Plan zu sprechen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass sich die meisten Menschen mit Christi Himmelfahrt eher ziemlich schwer tun. Gestern zumindest, als ich abends noch im Büro war und dann sich so sukzessive die einzelnen Kollegen verabschiedet haben, war meistens die Rede davon, ich wünsche euch einen schönen Vatertag. Nun müssen wir als Kirche zugeben, dass wir aller mindestens mal vor unserem Wandel, vor 11, 12 Jahren, mit diesem Ereignis Christi Himmelfahrt, jedenfalls im Sinne eines Festes, auch überhaupt nichts und auch sonst mit dem Ereignis eigentlich relativ wenig anfangen konnten. Und dennoch ist es so, dass wir nun uns heute hier zu einem Gottesdienst treffen, um dieses Ereignisses zu gedenken. Da ist die Frage dann schon naheliegend. Ja, wieso denn plötzlich? Was hat denn jetzt dazu geführt? Was ist denn jetzt eigentlich die Bedeutung dieses Ereignisses für uns? Oder ich habe gerade eben behauptet, dass Christi Himmelfahrt ein Meilenstein, also ein entscheidender Abschnitt, ein entscheidendes Zwischenergebnis in dem, was Gott mit uns Menschen vorhat, ist. Ja, was ist denn das dann nun für ein Meilenstein? Was ist denn hier so Entscheidendes passiert an Christi Himmelfahrt? Geschwister, ich will mit dieser heutigen Predigt, drei Bedeutungen dieses Ereignisses Christi Himmelfahrt aufzeigen. Aber lasst mich vorneweg einige Vorbemerkungen machen. Interessant ist, an drei verschiedenen Stellen wird die Himmelfahrt Jesu Christi beschrieben oder erwähnt. Es sind nur zwei der Evangelien. Lukas, das hat Hans-Jürgen gerade eben in seiner Kurzpredigt erwähnt, Lukas geht auf dieses Ereignis ein. In seinem Evangelium nur sehr, sehr kurz, in dem einen Vers eben. Er beschreibt dieses Ereignis sehr, sehr viel ausführlicher dann zu Beginn der Apostelgeschichte. Aber auch Markus geht kurz auf das Ereignis ein. Und diese Stelle ist dann für das, was wir später durchgehen wollen, durchaus interessant. Und deswegen lasst sie uns jetzt kurz eingangs lesen. Wir lesen Markus Kapitel 16 und den Vers 19. Markus Kapitel 16 und Vers 19. Der Autor schreibt hier: Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Er wurde aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Natürlich auch bei Markus fällt diese Schilderung äußerst, äußerst knapp aus. Interessant aber, wie gesagt, gerade für das, was ich nachher besprechen möchte, wenn ich auf die Gründe oder auf die Bedeutungen der Himmelfahrt eingehen will, ist eben gerade diese Bemerkung, die Markus hier am Schluss des Verses macht, im Zusammenhang mit der Himmelfahrt. Jesus Christus setzt sich zur Rechten Gottes. Wie gesagt, die ausführlichste Beschreibung der Himmelfahrt haben wir dann im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und nachdem es genau dieses Ereignis ist, dessen wir heute gedenken mit unserem Gottesdienst, möchte ich auch die ersten 12 Verse des ersten Kapitels der Apostelgeschichte nach Lukas auch komplett durchlesen. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 12, um einfach auch eine saubere, ordentliche biblische Grundlage für das zu haben, was ich weiterhin in meiner Predigt behandeln will. Apostelgeschichte Kapitel 1 und die Verse 1 bis 12. Den ersten Bericht, schreibt Lukas hier, habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang, redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört, wie ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, Vers 6, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, Vers 9, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie, Vers 12, nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Hans-Jürgen hat gerade eben diesen Ölberg beschrieben. Und es ist genau dieser Ölberg, auf dem Jesus Christus gefangen genommen wurde, auf dem, mit anderen Worten, sein Leiden begann. Es ist eine Ironie im Grunde genommen, dass genau an diesem Ort, wo Jesu Christi Leiden begann, nun seine Himmelfahrt, sein Aufheben in den Himmel und damit seine Verherrlichung stattfindet. Ich habe gesagt, ich will mit dieser Predigt drei Bedeutungen von Christi Himmelfahrt, dieses Ereignisses also, aufzeigen. Die erste Bedeutung, ich habe sie eben erwähnt. Jesus Christus wird verherrlicht durch die Himmelfahrt. Bedenken wir einmal, wie die Situation ist, unmittelbar nach Jesu Christi Auferstehung oder sagen wir in der Zeitspanne zwischen Jesu Christi Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Als Maria von Magdala Jesus Christus unmittelbar nach seiner Auferstehung am Sonntagmorgen begegnet, so schreibt es jedenfalls Johannes in seinem Evangelium, da erkennt sie ihn zunächst nicht. Und Ähnliches lesen wir im Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern. Auch sie gehen eine ganze Strecke mit ihm, wandern mit ihm, sie unterhalten sich intensiv mit ihm, aber sie erkennen ihn nicht. Er ist offensichtlich nicht ohne weiteres als Jesus Christus zu erkennen. Diese Situation ändert sich aber hier ganz radikal. Er wird vor ihnen sichtbar aufgehoben in den Himmel. Und wie kommentiert der Engel, der ihnen jetzt erscheint, dieses ganze Ereignis? Die sagten, also die Rede ist von den Männern in weißen Gewändern: Ihr Männer von Galiläa, in Vers 11, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und wie wird Jesus Christus wiederkommen? Das ist ja die Frage, die sich hier unmittelbar anschließt nach einer solchen Aussage der Engel. Er wird so wiederkehren, wie er gen Himmel gefahren ist. Und wie wird er wiederkehren? Jesus Christus lässt darüber keinen Zweifel, wie er wiederkehren wird. Nämlich in Matthäus Kapitel 24 und Vers 30. Er beschreibt hier, Jesus Christus beschreibt hier im 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums seine Rückkehr, sein zweites Kommen in Macht und in Herrlichkeit. Und er sagt hier eben genau dieses. Matthäus Kapitel 24 und Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen, werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also wenn Jesus Christus so in den Himmel aufgefahren ist, wie er wiederkommt, dann heißt es, er ist mit großer Kraft und Herrlichkeit auch in den Himmel aufgefahren. Er wird so wiederkehren und er ist genauso in den Himmel aufgefahren. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und deswegen, Geschwister, deswegen sprechen wir im Zusammenhang mit diesem Ereignis davon, dass Jesus Christus verherrlicht ist. Nun, es wird gesagt, dass Jesus Christus in den Himmel aufgenommen wurde, beziehungsweise dass er in Richtung des Himmels nach oben gehoben wurde und schließlich von den Wolken verdeckt wurde. Heißt das jetzt, dass er irgendwo da oben in der Atmosphäre nur herumschwebt? Ganz gewiss nicht. Es gibt eine berühmte Stelle in 1. Könige, Kapitel 8 und Vers 27, wenn ihr sie euch nur notieren möchtet. 1. Könige, Kapitel 8 und Vers 27. Und hier wird gesagt, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Und die Rede ist natürlich von Gott, ist von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist nämlich, wie das Johannes in seinem Evangelium ganz deutlich macht, der Gott des Alten Testamentes. Er ist der Schöpfer. Nein, die Himmel können ihn nicht fassen. Er durchdringt alles. Ich hatte vorher ganz besonders betont, nämlich bei der Stelle im Markus-Evangelium, am Ende des Markus-Evangeliums, wo auch kurz auf die Himmelfahrt eingegangen wird. Ich hatte besonders betont, dass Markus hier davon spricht, dass Jesus Christus sich mit der Himmelfahrt zur Rechten Gottes des Vaters setzt. Er ist mit anderen Worten nicht irgendwo hier nur in der Atmosphäre. Er ist also nicht da oben an den Wolken irgendwie angestoßen und kam da nicht weiter. Nein, er ist verherrlicht. Er ist verherrlicht auch in dem Sinne, wie es Markus schreibt, dass er zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Und Geschwister, dass er dies tut, ist für uns alle von allergrößter Bedeutung und von absoluter Wichtigkeit. Hebräer Kapitel 7, die Verse 25 und 26. Hebräer Kapitel 7, die Verse 25 und 26. Ab diesem Zeitpunkt, ab diesem sich hinsetzen zur Rechten des Thrones Gottes, übt Jesus Christus nämlich ein Amt für uns aus. Ein überaus bedeutsames und wichtiges Amt. Symbolisiert, dargestellt im Alten Bund durch den Hohen Priester. Hebräer Kapitel 7, die Verse 25 bis 26. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt hier in Vers 25, daher kann er, und es ist natürlich die Rede von Jesus Christus, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Mit anderen Worten, das, was im Alten Testament dargestellt wurde, durch die Stiftshütte, durch die Opfer, durch ihre Zeremonien und durch den hohen Priester insbesondere, auch der in diesen ganzen Zeremonien natürlich eine ganz wesentliche, eine entscheidende Rolle spielte, das alles war eine Illustration, ein Schatten, wie sich Paulus im Kolosserbrief ausdrückt, ein Schatten dessen, was in Jesus Christus und eben insbesondere auch mit seiner Himmelfahrt Realität geworden ist. Jesus Christus ist mit seiner Himmelfahrt in die eigentliche, in die wahre Stiftshütte eingegangen. Nämlich an Gottes Thron hat er sich gesetzt. Um dort für uns zu bitten, um dort unser Mittler, unser Fürsprecher zu sein, um sich dort für uns einzusetzen, um, wie es an anderer Stelle im Hebräerbrief heißt, mit seinem eigenen Blut für unsere Sünden einzutreten. Mit seinem eigenen Blut, das er ein für alle Mal, im Gegensatz zu den Ritualen des Alten Testaments, ein für alle Mal vergossen hat zur Vergebung unserer Schuld. Ja, Jesus Christus sitzt in der wahren Stiftshütte, im Himmel, am Thron, bei Gott, dem Vater. um unser wahrer Hohepriester zu sein. Und auch in diesem Sinne, und gerade auch in diesem Sinne, ist Jesus Christus durch die Himmelfahrt verherrlicht. Nun, Geschwister, ich weiß sehr wohl, es gibt Einwände gegen diese Darstellung, wie ich sie hier eben ausführe. Diese Darstellung, dass Jesus Christus durch die Himmelfahrt verherrlicht ist. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass wir immerhin auch hier in unserer Kirche früher sagten, Jesus Christus sei nicht erst hier bei der Himmelfahrt aufgefahren zum Vater, sondern durchaus vorher. Und wir haben das damit begründet, dass er zu Maria von Magdala im 20. Kapitel des Johannesevangeliums sagt, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Später sagt er dann zu Thomas, er soll ihn anrühren und er soll sogar seine Finger und seine Hände in seine Seiten und in seine Wunden, in seine Wundmale an den Händen und an den Füßen legen, damit er endlich glaubt, dieser ungläubige Thomas. Ja, man könnte daraus in der Tat schließen, dass Jesus Christus zwischen diesen beiden Ereignissen, also wie gesagt, zuerst sagt er Maria von Magdala, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Und dann plötzlich sagt er zu Thomas kurze Zeit später, rühr mich an. Da könnte man ja nun in der Tat den Schluss daraus ziehen, dass er hier schon, also zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen diesen beiden kurzen Aussagen von Jesus gegenüber den beiden Personen, dass er hier tatsächlich schon beim Vater im Himmel war. Nur, die Bibel berichtet uns nun einmal nichts davon. Von einer Himmelfahrt ist genau einmal die Rede. Und zwar eben hier in der Apostelgeschichte, natürlich, genauso auch, wie wir das gelesen haben in Markus, im Lukas-Evangelium. Aber das ist immer eine einzige Himmelfahrt. Das sind nicht drei verschiedene Ereignisse. Es ist eine einzige Himmelfahrt. Insofern müssen wir uns schon der Frage stellen, ja, was ist denn jetzt hier im 20. Kapitel des Johannesevangeliums los? Was meint er denn damit, wenn er zu Maria von Magdala sagt, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren? Lesen wir uns die Stellen. Johannes Kapitel 20 und der Vers 17. Ich denke, wir kennen die Vorgeschichte. Maria von Magdala kommt zum Grab, das Grab ist leer, berichtet den Jüngern, da Petrus und Johannes sind es, wenn ich mich recht erinnere, die rennen jetzt los und finden es auch leer, gehen dann aber einfach wieder weg. Maria bleibt stehen am Grab, weint, ein Engel spricht sie an und sagt ihr, sie braucht nicht weinen. Und sie fragt den Engel, ja, wo habt ihr denn meinen Herrn hingetan? Und dann erscheint schließlich Jesus Christus selbst. Und wie ich das vorher schon kurz erwähnt habe, an dieser Stelle nicht verherrlicht und sie erkennt ihn deswegen auch nicht gleich. In Vers 14 heißt es, und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Vers 15 in Johannes Kapitel 20, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Erst jetzt erkennt sie ihn. Und jetzt natürlich der schwierige Vers, Vers 17. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und in Vers 27 ist dann die Rede davon, dass er zu Thomas sagt, reich deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas darf ihn hier berühren. Wie gesagt, das hat uns früher zu der Auffassung geführt, dass hier zwischen diesen beiden Ereignissen, diesen beiden Aussagen, die Jesus Christus gemacht hat, dass er hier bereits eine Himmelfahrt hinter sich hat und doch eigentlich schon hier verherrlicht wurde. Nur, ich hatte es gerade eben schon erwähnt, wir lesen in der Bibel nur von einer einzigen Himmelfahrt. Und wir lesen hier in diesem ganzen 20. Kapitel nichts davon, dass Jesus Christus nach seiner Unterredung mit Maria von Magdala zum Vater aufgefahren wäre in den Himmel, dann zurückgekommen wäre und mit Thomas und seinen Jüngern gesprochen hätte. Wie ist also dieser 17. Vers zu verstehen? Rühr mich nicht an. Werner de Boer verweist in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, der im Rahmen der Neuen Wuppertaler Studienbibel als Band 4 erschienen ist, auf diesen Vers. Er widmet allein diesem Vers eine ganze Seite und er verweist darauf, dass das griechische Wort haptomai, das im Deutschen typischerweise als anrühren übersetzt wird, auch eine andere Bedeutung haben kann und ursprünglich eine andere Bedeutung hat. Das Wort haptomai heißt zunächst einmal festhalten. Festhalten. Wenn man dies einmal ins Kalkül zieht, dann bekommt der Vers schon allmählich eine etwas andere Bedeutung. Spricht Jesus zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Die Neue Leben-Übersetzung, oder Hoffnung für alle Übersetzung, so muss ich sagen, gibt diesen Vers 17 folgendermaßen beispielsweise wieder. Doch Jesus wehrte ab: Halte mich nicht länger fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Interessant auch die neue evangelische Übertragung. Sie gibt den Vers folgendermaßen wieder: Lass mich los, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zu meinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Man kann diesen Vers also durchaus auch in diesem Sinne verstehen. Maria von Magdala, und das wird insbesondere, wenn man sich mal vor Augen hält, dass in Matthäus Kapitel 28 und Vers 9, wenn ihr diese Stelle euch nur notieren wollt, in Matthäus Kapitel 28 und Vers 9 die Rede davon ist, dass die Frauen zu seinen Füßen fielen und ihn an den Füßen festhielten. Dann könnte der Vers durchaus bedeuten, dieser 17. Vers in Johannes Kapitel 20, dass Maria von Magdala möglicherweise, ich betone möglicherweise, ihm zu Füßen gefallen war, ihn festhielt und er ihr jetzt sagt: Maria, halte mich nicht länger fest. Ich fahre zum Vater, aber ich bin ja noch da. Und warum soll sie ihn nicht festhalten? Nicht, weil er vorhat, jetzt gleich zum Vater aufzufahren, sondern weil er ihr einen Auftrag gibt. Nicht sie allein soll nämlich davon wissen und erfahren, dass er auferstanden ist, sondern gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und es ist ein Verweis hier auf die Himmelfahrt. Auf die Himmelfahrt, wie wir sie in Markus Kapitel 16 oder in Apostelgeschichte Kapitel 1 gelesen haben. Es ist ein Hinweis auf dieses Ereignis. Und es ist der Auftrag an Maria. Ich sage es jetzt mal sehr profan: Maria, bleib jetzt mal nicht an mir kleben. Ich bin ja noch ein bisschen da. Sondern geh hin zu meinen Jüngern und verkündige ihnen, was hier Großartiges passiert ist. Und wenn man diese Stelle so versteht, wenn man vor allen Dingen dieses Anrühren mehr im Sinne eines Halte mich nicht fest, bleib nicht an mir kleben, denn ich bin ja noch da, noch bin ich nicht gleich weg beim Vater. Wenn man das also in diesem Sinne versteht, dann kommt man auch nicht auf die Ansicht, dass Jesus Christus unmittelbar, nachdem er hier mit Maria geredet hatte, bereits zum Vater gefahren wäre, aufgefahren wäre und dort bereits eine Verherrlichung erfahren hätte. Daher, die Verherrlichung, sie findet bei Jesu Christi Himmelfahrt. Sie findet dann statt zu dem Ereignis, das Lukas im ersten Kapitel der Apostelgeschichte beschreibt. Und nicht hier, unmittelbar nach seiner Auferstehung. Und Jesus Christus ist verherrlicht, dadurch, dass er in den Himmel hinauffährt. Denn er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit zurück. Und Herrlichkeit ist er in den Himmel gefahren. Und er wird dadurch verherrlicht auch, dass er jetzt zur Rechten Gottes am Thron in der wahren Stiftshütte sitzt, als unser aller eigentlicher wahrer hoher Priester. Das ist die erste Bedeutung dieses Ereignisses. Jesus Christus wird verherrlicht. Es gibt Geschwister, wie gesagt, noch zwei weitere Bedeutungen, auf die ich eingehen will. Die zweite ganz wichtige und entscheidende Bedeutung ist die hat sehr, sehr viel mit uns allen jetzt hier zu tun. Mit den Menschen, mit seinen Nachfolgern. Jesus Christus geht in den Himmel, um sich seiner Aufgabe, seinem Amt zuzuwenden, als unser hoher Priester. Er lässt uns zurück. Aber er lässt uns nicht einfach so zurück. Vielmehr übergibt er uns, wenn ich das mal im Bild eines Staffellaufs beschreiben darf, er übergibt uns hier, oder er hat uns hier bei seiner Himmelfahrt den Stab übergeben. Lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 1, nochmals die Verse 6 bis 8. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. In diesem Sinne, Geschwister, übergibt Jesus Christus uns den Stab. Er ist nicht mehr selbst hier. Er hat eine andere Aufgabe dort oben im Himmel zu erfüllen, die für uns existenziell wichtig ist. Damit bekommen wir aber auch unsere Aufgabe. Er zeugt nicht mehr für sich, nein. Wir zeugen jetzt für ihn. Er lässt uns als seine Zeugen auf dieser Erde zurück. Wir sollen jetzt für ihn eintreten. Wir sollen von ihm künden und von seinen großen Taten und von dem, was er für die Menschheit getan hat und noch tun wird, Zeugnis ablegen. Zeugnis ablegen. Selbstverständlich auch durch unseren eigenen Lebenswandel, in dem die Menschen sehen, dass wir ihm nachfolgen in den Fußtapfen, die er uns vorgegeben hat, nämlich in den moralischen Grundsätzen, die er uns vorgelebt hat und übermittelt hat. Wir sollen seine Zeugen sein. Und auch wichtig in diesem Zusammenhang, für diese Zeugenschaft brauchen wir eine Hilfe, brauchen wir eine Kraft. Den Heiligen Geist nämlich. Die Zeugenschaft
Das ist die zweite große Bedeutung. Die Zeugenschaft mit der Hilfe des Heiligen Geistes ist die zweite große Bedeutung dieser Himmelfahrt, dieses Ereignisses Jesus Christus betreffend. Wir sollen Zeugen sein. Es ist interessant, wenn wir einige Kapitel später in der Apostelgeschichte von Petrus und Johannes lesen, was sie sagen, als sie sich nämlich vor dem Hohen Rat verantworten müssen. Erstens müssen wir feststellen, wenn wir dieses vierte Kapitel in der Apostelgeschichte lesen, dass Johannes und Petrus sich vor dem Hohen Rat dafür zu verantworten haben, dass sie, gut, einerseits natürlich hier einen Kranken geheilt haben, andererseits aber eben von Jesus Christus sprechen, von dem, was er getan hat, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Für ihn also zeugen, für ihn eintreten. Das passt dem Hohen Rat nicht. Hannas versucht es ihnen, der wohl Vorsitzende des, oder der Hohepriester, wahrscheinlich Vorsitzende des Hohen Rats, es passt ihnen nicht. Und man will Johannes und Petrus dieses Zeugen, dieses Reden über Jesus Christus verbieten. Interessant ist, wie sie darauf reagieren in Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 20. Sie sagen nämlich, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist mit anderen Worten ein derart starker innerer Drang, ein derart starker innerer Antrieb in ihnen vorhanden, von Jesus Christus zu reden, dass sie es einfach nicht lassen können, auch genau dies zu tun. Sie sind Zeugen für Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist das Element, das ihnen die Kraft gibt, dieses Zeugnis abzulegen. Auch interessant in diesem Zusammenhang, dieses Zusammengehören des Heiligen Geistes und der Zeugenschaft. Jesus Christus betont dies selbst schon im Johannesevangelium und dem 16. Kapitel. Johannes Kapitel 16, und wir lesen dort die Verse 13 und 14. Johannes Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern in Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wenn wir also Jesus Christus verkündigen wollen, seine Herrlichkeit darstellen wollen, klarstellen wollen, für ihn eintreten wollen, ein Licht in dieser Welt sein wollen, das nämlich das Licht Jesu Christi widerspiegelt, dann brauchen wir ganz klar den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Es ist auch interessant in diesem Zusammenhang. Die Rede ist davon, er wird nicht von sich selbst reden. Und Geschwister, indem wir für Jesus Christus zeugen, reden wir schließlich auch nicht von uns selbst. Wir geben hier nicht einfach unsere eigene Meinung, unsere eigenen Ansichten wieder und wie wir es uns vielleicht vorstellen könnten und vielleicht gerne hätten. Nein, wir sind eher so wie ein Zeuge vor Gericht, der Rechenschaft darüber ablegt, was in einem Streitfall, bei einem Verkehrsunfall beispielsweise, passiert ist. Wir sind vor der Menschheit wie Zeugen vor einem Gericht, die Zeugnis darüber ablegen, was Jesus getan hat. Über seine Geburt, über sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und schließlich seine Himmelfahrt. Interessant, das griechische Wort für Zeuge ist Martis. Martis. Und das Wort Märtyrer leitet sich von diesem griechischen Wort ab. Und das gibt doch einen Hinweis auch darauf, dass Zeugnis geben nicht immer einfach sein wird. Es gab Menschen, und die sind Märtyrer genannt, Die haben sogar mit ihrem eigenen Leben und vor allen Dingen mit ihrem eigenen Sterben Zeugnis für Jesus Christus abgelegt. Aber eines ist völlig klar, Geschwister. Für Jesus Christus zu zeugen, das heißt, seinen Weg zu gehen, und das ist kein leichter Weg. Es ist ein Weg, der immer wieder Leid und Aufopferung bedeutet. Diese Konsequenz müssen wir uns auch bewusst sein. Aber auf der anderen Seite, für Jesus Christus zu zeugen, für ihn einzutreten, das ist das Größte, was wir tun können. Wir können dadurch den Menschen das Größte und mehr noch das Notwendigste geben, was sie brauchen. Denn ohne Jesus Christus, und auch hier ist die Bibel völlig eindeutig und lässt keinen Zweifel, ohne Jesus Christus hat kein Mensch eine Chance. Jesus Christus formuliert es an einer Stelle: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und deswegen, Geschwister, stehen wir als Zeugen in einer großen Verantwortung, in einer bedeutenden und großen Herausforderung. Aber wir haben auch die Gewissheit, dass Jesus Christus, dadurch, dass er verherrlicht ist und beim Thron Gottes sitzt, uns unterstützt. Wir haben die Gewissheit, dass Jesus Christus uns seinen Heiligen Geist schickt und uns damit eben jene Kraft und jenen Antrieb, wie ihn Petrus und Johannes hatten, die es einfach nicht lassen konnten, gibt. Wir sind jetzt die Zeugen. Wir zeugen für Jesus Christus. Das ist die zweite große Bedeutung dieses heutigen Ereignisses, der Himmelfahrt Jesu Christi. Und abschließend in aller Kürze noch eine dritte, wesentliche und überaus großartige Bedeutung. Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 11. Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 11. Jesus Christus geht nicht einfach weg und sitzt jetzt da oben, schickt uns zwar den Heiligen Geist, gibt uns aber ansonsten eigentlich keine Zukunftsperspektive. Ich bin vorher schon in Kürze darauf eingegangen. Jesus Christus gibt uns. Und gerade hier im Zusammenhang mit der Himmelfahrt eine ganz überwältigende Zukunftsperspektive. Vers 11. Die sagten, diese Engel in den weißen Gewändern: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die entscheidende Aussage hier ist: Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird, wie wir das auch vorher in Matthäus Kapitel 24 gelesen haben, er wird nochmal kommen. Diesmal allerdings nicht als Kind in der Krippe, sondern diesmal in Macht und in Herrlichkeit. Jesus Christus, er weiß zwar allen Spekulationen über den Zeitpunkt dieses zweiten Kommens jegliche Absage. Und auch das können wir lesen in Versen 6 und 7 im ersten Kapitel. Es gebührt uns nicht, Zeit und Stunde zu wissen seines zweiten Kommens. Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, dass er wiederkehren wird. Und das bedeutet doch Folgendes. Auf der einen Seite sollen wir uns auf unsere Aufgabe als Zeugen hier in dieser Welt konzentrieren. Wir sollen nicht immer nur auf das zweite Kommen von Jesu Christi schielen. Nicht das soll unser ganzes Denken beherrschen. Wir haben eine Aufgabe. Wir sind in diese Welt hineingestellt und haben hier eine Aufgabe zu erfüllen. Aber eine Aufgabe, ein Auftrag, wie man auch sagen könnte, ohne ein klares Bild von der Zukunft, ohne eine Zukunftsperspektive, oder um mal dieses heute sehr populäre Wort zu verwenden, ohne eine Vision, eine Zukunftsperspektive eben, die ich anstrebe, Eine Aufgabe ohne eine solche Zukunftsperspektive wird zu einer schweren Last, wird zu einer Bürde. Wir brauchen etwas, was wir in der Zukunft sehen und was in höchstem Maße erstrebenswert ist. Und das gibt uns Jesus Christus mit seiner Himmelfahrt auch, diese Zukunftsperspektive, nämlich, dass er wiederkehren wird. Und somit haben wir die dritte wesentliche Bedeutung dieses Ereignisses der Himmelfahrt Jesu Christi. Lasst mich kurz zusammenfassen. Was bedeutet Christi Himmelfahrt? Was bedeutet sie für uns? Erstens, Jesus Christus wird durch seine Himmelfahrt verherrlicht. Denn er wird in Kraft und Herrlichkeit wiederkommen. Und ganz genau so, in Kraft und Herrlichkeit nämlich, ist er auch in den Himmel gefahren. Er wird dadurch verherrlicht, dass er mit dieser Himmelfahrt zur Rechten des Thrones Gottes sitzt, in der wahren Stiftshütte, und jetzt als unser wahrer hoher Priester für uns eintritt. Als Fürsprecher, als Mittler bei Gott mit seinem eigenen Blut. Entsühnung für unsere Schuld schafft. Und die zweite Bedeutung: Jesus Christus gibt mit seiner Himmelfahrt die Verantwortung an uns weiter. Die Verantwortung nämlich für ihn, für das, was er getan hat, Zeugnis abzulegen. Und die dritte Bedeutung: so wie Jesus Christus in den Himmel gefahren ist, so wird er wiederkehren. Und er wird wiederkehren. Und es wird ein zweites Kommen von Jesus Christus in Macht und in Herrlichkeit geben. Lasst uns, Geschwister, mit diesem Bewusstsein, mit dem Bewusstsein, dass unser Herr und Heiland verherrlicht ist, zur Rechten des Thrones Gottes als unser hoher Priester, und mit der Gewissheit, dass er wiederkehren wird, seine Zeugen sein.